Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, für heute Vormittag begleiten uns ein paar Verse aus dem 29. Kapitel des Propheten Jeremia. Das heißt es, dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. So spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn's ihr wohl geht, so geht's euch auch wohl. Denn so spricht der Herr, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr, und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und will euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, eigentlich eine relativ eigenartige Sache, eine seltene Sache. Normalerweise reden die Propheten das Wort Gottes, das ihnen eingegeben wurde, an öffentlichen Plätzen oder vor den Herrschern. Jeremia muss sich hinsetzen und einen Brief schreiben. Einfach deswegen, weil kein Mensch so laut reden kann, dass man in Jerusalem redet und in Babylon hört. Telefonieren gab es ja nicht. Also ein Brief. Für einen Propheten eine besondere Situation, dass er da alles nochmal schriftlich zusammenfassen muss, was er mitbekommen hat. Und die Adressaten dieses Briefes, das sind die Menschen, die bis zur Eroberung Jerusalems diejenigen waren, die das Sagen in der Stadt hatten, die letztlich auch die politische Verantwortung trugen und für ihre Politik, für ihr Handeln, das ein bisschen Gott vergessen und ein bisschen zu viel Menschen gestützt waren, ins Exil geführt wurden. Sozusagen Kollektivrücktritt nach Pleite, würden wir heute sagen. Und dann bekommen sie eben diesen Brief. Die Menschen, die mit der Last der Verantwortung der Vergangenheit gelebt haben und sozusagen ihre Strafe dort absitzen mussten. Nicht im Gefängnis, sondern in einer Art sehr, sehr komfortabler Geiselhaft, wie man das damals im alten Orient gemacht hat. Und in diesem Brief wird zunächst einmal ganz klargestellt, liebe Leute, ihr seid weggeführt worden. Ihr seid weggeführt worden durch Nebukadnezar. Ihr habt eure Heimat verlassen müssen, nicht weil Nebukadnezar stärker war, sondern weil ich, euer Gott, es so gewollt habe. Ich habe euch wegführen lassen. Diese Verantwortung trage ich, damit ihr Verantwortung für das übernehmt, wie ihr vorher gehandelt, geherrscht und regiert habt. So könnte man jetzt meinen, wenn ein Brief so beginnt, dann kommt noch mal die ganze Latte an Vorwürfen der Vergangenheit. Wenn ihr dies oder jenes nicht so entschieden oder getan hättet, wäre es euch ja erspart geblieben. Aber nein, dieser Brief ist ein Brief, der den Blick nach vorne richtet, wo Gott sagt, wir haben miteinander eine Zukunft und ich sage euch, wie diese gemeinsame Zukunft ausgestaltet werden soll. Zunächst mal, ihr seid dort und ihr bleibt erstmal dort. Wenn ihr meint, ihr könntet auf eine kurze Zeit in Babel hoffen, sozusagen aus dem Koffer leben, dann habt ihr euch getäuscht. Ein Urteil ist gefällt und dieses Urteil wird auch vollzogen. Also richtet euch dort ein in dieser Stadt. Baut Häuser. Schafft euch also einen Lebensraum, der euren Gewohnheiten und euren Wünschen entspricht. Wohnt in diesen Häusern. Macht euch ein Stück weit unabhängig von euren doch recht großzügigen, in Anführungszeichen, Gefängniswärtern. Legt Gärten an, baut Früchte an und esst diese Früchte. Bis dahin ist es vielleicht noch leicht zu hören. Spätestens jetzt, bei dem, was als nächstes kommt, wird den Weggeführten in Babylon dämmern, dass ihre Gefangenschaft länger dauern wird. Nehmt euch Frauen, zeugt Söhne und Töchter, verheiratet eure Kinder wieder, dass auch sie Kinder bekommen. Sorgt dafür, dass ihr nicht untergeht. Also wer rechnen kann, weiß, so eine Generation dauert in der Regel im Alten Orient zu der Zeit 20 Jahre. Die Weggeführten plus ihre Kinder plus ihre Enkel sind wir schon bei 60 Jahren, Anführungszeichen, Haft. Nicht Haft, aber Gefangenschaft im fremden Land. Und mehrt euch, dass ihr nicht weniger werdet. Es gab es in der Geschichte oft, gab es auch in der Geschichte des Volkes Gottes, dass man erobert wurde, die Herrscherschicht weggeführt wurde und im Dunkel der Geschichte verschwand. Das eigentliche Israel, also das nördliche Reich, nicht mit Jerusalem als Hauptstadt, das wurde ja schon 721 vor Christus erobert. Und da wurde auch von den Assyrern damals die Oberschicht weggeführt. Und es ist nichts überliefert, dass die dort jemals zurückgekommen wären oder dass sie in Assur in irgendeiner Form in Erscheinung getreten wären. Man hatte also die Erfahrung im verbliebenen Süden, im Reich Juda mit Jerusalem als Hauptstadt, wenn wir unsere Identität nicht bewahren, wenn wir nicht wir bleiben, wenn wir nicht unsere Häuser bauen in der Fremde, wenn wir nicht Kinder zeugen und Enkel kriegen, dann verlieren wir uns im Dunkel der Geschichte wie die Geschwister aus dem Nordreich 200 Jahre vorher. Mehrt euch und sorgt dafür, dass ihr nicht weniger werdet. Und dann dieser Satz, der so sprichwörtlich geworden ist, suchet der Stadt Bestes. Das ist eine Frage des Blickwinkels. Das kennen wir ja. Ich kann auf ein und denselben Gegenstand, Zustand aus zwei verschiedenen Blickwinkeln gucken. Ich kann sagen, ich schaue drauf und ich will nicht, dass es mir gefällt, dann gefällt es mir auch nicht. Schaue ich drauf und sage, bin mal gespannt, ob es mir gefällt, dann kann es mir gefallen. Oder ich sage, ich bin grundsätzlich so begeistert von diesem oder jenem, das wird mir garantiert gefallen, ich schaue hin und siehe, das gefällt mir. Könnt ihr mal bei Kunst ausprobieren, gerade bei moderner. Je nach innerer Einstellung, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. Suche der Stadt Bestes. Diese Stadt ist eigentlich der Ort der Gefangenschaft für die Israeliten und Gott sagt seinem Volk durch den Mund des Propheten und durch den Brief des Propheten, schaut mal positiv drauf, sucht das Beste. Seht nicht nur die schattigen Seiten, sondern nehmt das wahr, was diese Stadt euch an Vorteilen bieten kann. Den Satz müsste man tatsächlich so manchem sagen, der an allem rumzumeckeln hat, der in großem Wohlstand trotzdem immer noch mehr braucht, der unzufrieden ist mit der Gegenwart, weil die Vergangenheit ja so schön war. Suchet der Stadt Bestes und betet für diese Stadt zum Herrn. Ganz einfach deswegen, wenn es der Stadt, wenn es dem Ort eurer Gefangenschaft gut geht, dann geht es doch auch euch gut. Drehen wir es mal andersrum. Die hätten jetzt gebetet, dass sozusagen als Strafe für die Eroberung Jerusalems in Babylon irgendeine Seuche ausbricht oder sonstiges, so diese finsteren Rachegedanken, die einen ja manchmal umtreiben, das hätte sie ja selber getroffen. Ist also eine ganz vernünftige Geschichte. Und wie das mit der Stadt ist, wie man drauf schaut, da gibt es eine schöne arabische Geschichte. Nasreddin Hodja stand eines Tages vor dem Tor seiner Stadt. Und da kam ein Reisender vorbei und kam zu Nasreddin und sprach: Herr, ich bin auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Sag mir, wie sind die Menschen in dieser Stadt? Nasreddin Hodja antwortete und sprach: Wie waren denn die Menschen in der Stadt, aus der du kommst? Der Mann antwortete: Ach, fürchterlich, neidisch, gewalttätig. Es war keine Lebensqualität dort. Und Nasreddin Hodja schüttelte den Kopf und sagte: Andere wirst du in dieser Stadt auch nicht finden. Ein paar Tage später stand er wieder am Stadttor und wieder kam ein Reisender, sprach zu ihm und sagte: Herr, ich bin auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Sag mir, wie sind die Menschen in dieser Stadt? Und wiederum antwortete Nasreddin Hodja: Sag mir, wie waren die Menschen in der Stadt, in der du bisher lebtest? Und er sagte: Es waren liebenswerte Menschen, Freunde hatte ich dort viele. Wir lebten glücklich zusammen, aber ich musste aus anderen Gründen gehen und ich traure dieser Vergangenheit nach. Diese Menschen waren einfach meinem Herzen nahe. Worauf Nasreddin antwortete: Genau die gleichen Menschen wirst du in dieser Stadt auch finden. Es kommt also auf den Blickwinkel an. Suchet der Stadt Bestes. Es gab früher, das gibt es auch heute noch, es gibt, wenn man zu Gefängnis verknackt wird, ja immer einen Zielpunkt. Der heißt, 2 Jahre, dann weiß ich, nach 2 Jahren darf ich raus. Vielleicht früher, bei guter Führung. Wenn man also im Gericht so ein Urteil empfängt, kann man sich darauf einrichten. Jetzt gibt es aber auch noch etwas bei besonders schweren Straftaten, das nennt sich Sicherungsverwahrung. Das heißt, wenn gegen einen Menschen Sicherungsverwahrung ausgesprochen wird, dann hat seine Haft keinen vordefinierten Endpunkt. Und das macht die Sache bedeutend schwieriger, weil ich nicht weiß, dass ich irgendwann wieder rauskomme. Man hat es früher auch als ein psychologisches Druckmittel verwendet. 17., 18., 19. Jahrhundert, dass jemand in den Kerker gesperrt wurde und selbst wenn der Richter gesagt hat, ich weiß, es dauert nur 3 Monate, hat man dem nichts gesagt und nach 2 Monaten war der schon verzweifelt. Also es ist wichtig, einen Zeitraum zu wissen, wenn schon so eine Strafe ausgesprochen wird. Und die Israeliten wussten bis dahin nicht, wie lang sie in Babylon bleiben müssten. Gehofft hatten sie auf einen kurzen Aufenthalt. Aber das, was sie in diesem Brief bisher gehört haben, hat ihnen ja deutlich gemacht, Freunde, das dauert länger. Aber dann kommt in diesem Brief sozusagen die Haftdauer zur Sprache. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Ist für unsere Verhältnisse trotzdem eine lange Zeit. Ne? Also in Amerika kann man ja 10 mal 50 Jahre kriegen, das sind dann 500 Jahre. Bei uns gibt es maximal lebenslänglich und das ist normalerweise 15 Jahre. Bei guter Führung kann man dann raus. 70 Jahre Haft oder 70 Jahre Gefangenschaft, das heißt ja letztlich, für all die, die die Verantwortung getragen haben für die Entwicklung, dass es zur Gefangenschaft gekommen ist, werden die Heimat nicht wiedersehen. Ein Menschenleben wird 70 Jahre, wenn es hochkommt, 80 Jahre, war damals auch der gängige Spruch. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen. Also diejenigen, die diesen Brief gelesen und gehört haben, die wussten, es geht um unsere Kinder. Es geht um unsere Enkelkinder, die wieder sozusagen als Führungsschicht des Staates Juda, des Volkes Israel, nach Jerusalem zurück dürfen. Für uns selbst gibt es keine Rückkehr. Und trotzdem ist so ein Brief dann ein tröstlicher Brief. Wenn ich weiß, am Ende wird es gut, nicht jetzt, und jetzt gibt es keine große Wende, aber am Ende wird es gut. Denn Gott sagt, ich habe Gedanken des Friedens für euch und nicht des Leides. Ein Programm. Trotz der Einschnitte ins Leben, trotz dem Verlust der Heimat, trotz der Anforderung, Neues in einem anderen Land aufzubauen, der Grundgedanke Gottes mit seinem Volk ist der Friede. Und ihr werdet mich anrufen und mich bitten zu der Zeit. Auch interessant. Wir reden immer ganz gern, ihr sollt, ihr müsst. Eine Aufforderung, ein Appell. Aber Gott kennt sich und kennt sein Volk und sagt, ihr werdet das tun. Eine vorweggenommene Bezeichnung dessen, was man macht. Und ihr werdet mich suchen und mich finden. Ihr werdet mich von ganzem Herzen suchen. Und dann werde ich mich von euch finden lassen. Für die Menschen damals tatsächlich eine große Verheißung. Denn schließlich waren sie ja noch der Meinung, Gott wohnt im Tempel von Jerusalem. Und sie sind Gott verlassen in Babylon. Und er sagt, sucht mich auch dort, wo ihr gerade seid. Sucht mich nicht in den Straßen einer Stadt. Ich befinde mich in keinem Tempel Babylons. Sucht mich und ich will mich von euch finden lassen. Und ich sage euch, wo ihr mich findet, nämlich in euren Herzen. Das ist damals so gewesen und so ist es heute auch. Und selbst dann, so sagt Jesus viele Jahre später, wenn ihr Gott selber nicht sucht, er sucht und findet euch. Wir sitzen Gott sei Dank nicht im Exil. Wir sind nicht gezwungen, Häuser zu bauen und für Generationen in der Fremde, in der Hoffnung auf eine Rückkehr zu leben. Aber die Suche nach Gott und die Suche Gottes nach uns, die läuft in jeder Situation. Gestern, heute und morgen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.